Montagsmord. Okay, ich muss es nochmal sagen, das war gerade wieder ein super lautes Motorrad. Hallo und herzlich willkommen zum Montagsmord. Wir sind Valerie
und Sophie.
Und wir reden über True Crime, Straftaten und Verbrechen.
Wir recherchieren beide jeweils einen Fall und stellen ihn uns dann gegenseitig vor. Valerie.
Ja?
Was denkst du über den Waldmann?
Crazy. Ja, es ist so ein bisschen wie Rambo.
Ja, tatsächlich.
Da hat sich wohl einer gedacht, ja, also nehme ich mal kurz da 4 Polizisten die Waffen ab und dann werde ich mich in den Wald verschanzen. Und ich frage mich, wie überlebt er? Ich habe in den Nachrichten gehört, dass manche denken, dass er sich unterirdisch eine Höhle gebaut hat, um sich dort zu verstecken.
Alter.
Wie crazy ist das denn?
Es ist so verrückt. Vor allem, dass er halt diese 4 Polizisten entwaffnet hat.
Ich frage mich, wie ist es möglich, dass er alleine 4 Polizisten entwaffnen kann und dann sich, es ist jetzt schon eine Woche, oder?
Seit Sonntag.
Seit Sonntag?
Ja,
das, ja.
Noch
also
nicht
fast
ganz.
Seit 5 Tagen. Wie kann er sich so lange vor einem Sondereinsatzkommando und 150 Polizisten, die mit Helikoptern und allem suchen, verstecken?
Mit Hunden?
Das verstehe ich nicht.
Ich verstehe es auch überhaupt nicht. Und also es ist natürlich schon, es ist was Schlimmes, dass... Aber es ist halt auch so lustig. Also ich konnte es mir nicht verkneifen, ein bisschen drüber zu lachen. Vor allem, dass er halt diese 4 Polizisten entwaffnet hat. Und ich habe halt gelesen, dass sie überrascht waren oder überrascht wurden von ihm. Aber es sind Polizisten. Und so, wie hat er das geschafft? Das ist so.
Dürfen sie als Polizisten überrascht werden?
Ich weiß es auch nicht. Anscheinend hatten die ein friedliches Gespräch miteinander. Und er hatte ja zuerst nur Pfeil und Bogen. Und dann hat er seine Pistole gezückt und dann waren es eine Pistole gegen 4 und er hat die 4 von den Polizisten mitgenommen.
Ja, also vielleicht wollen wir es kurz erklären, um was es geht für die, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben. Ich weiß zwar nicht, wer es im Moment noch nicht mitbekommen haben soll, weil es ist ja wirklich überall in den Nachrichten.
Ja.
Aber in Oppenau, das ist in der Nähe von Freiburg und auch ziemlich nah an der französischen Grenze.
Ja, in Straßburg, ganz nah.
Genau, da war einer, der hat illegal oder halt, er hat in einer Hütte gewohnt von einem Menschen, also die Hütte hat nicht ihm gehört und dann ist da halt die Polizei hingekommen und die wollte halt eine ganz normale Kontrolle durchführen und fragen, was los ist und so und am Anfang hatten sie eben dieses friedliche Gespräch und irgendwann hat er dann die 4 Polizisten entwaffnet, ist weggelaufen und seitdem wird er gesucht und er soll sich im Wald verstecken oder so und man findet ihn halt einfach nicht und die Begründung, warum man ihn nicht findet, ist, dass es so ein dicht bewachsenes Geländer ist.
Geländer?
Gelände. genau, und das ist das Problem.
Ja, aber es ist halt, also, dass sie ihn halt auch Waldmann nennen und sowas. Das ist immer so, die Suche nach dem Waldmann geht weiter. Und die suchen halt echt Hütten und Erdlöcher ab nach ihm. Und ich verstehe nicht, wovon er lebt. Und ich meine, jetzt hat es ja auch ein bisschen geregnet die letzten Tage.
Und im Schwarzwald wird es schon sehr kalt, wenn es da mal regnet. Und im Wald, unter den Bäumen und so. Und ja, es ist Sommer, man kann sich gerade von Beeren und so ernähren. Aber das, also davon wirst du ja auch nicht satt.
Ja.
Vor allem unter was für einem krassen Stress der stehen muss. Der muss gucken, dass er irgendwie trocken bleibt quasi, dass er ein Bett, also nicht wirklich, er wird wahrscheinlich kein Bett haben. Er muss halt irgendwas zum Schlafen finden. Ich weiß nicht, inwiefern dort gefährliche Tiere hausen. Wahrscheinlich eher nicht, wir sind in Deutschland, im Süden von Deutschland. Und dann kommt halt auch dieser Fakt dazu, dass ihn 150 Leute suchen. So Polizisten, bewaffnet und crazy.
Ja, es ist echt verrückt. Und dass halt dieser ganze Ort auch, oder dass die Anwohner halt alle zu Hause bleiben sollen, die Schulen wurden geschlossen.
Ja.
Es ist einfach verrückt. Aber ich stelle mir das ein bisschen anders vor als du. Ich denke nicht, dass er irgendwie Stress hat und halt irgendwie darunter leidet, sondern ich habe irgendwie das Gefühl, dass er das so richtig genießt, weißt du? So richtig so in seinem Element. Er ist der Waldmann. Er ist eins mit dem Wald und... Wenn es regnet, dann ist es so ein Zeichen der Natur, er kriegt Wasser und ich weiß es nicht. Ich stelle mir das so richtig so cool für ihn vor irgendwie. So richtiger Waldmann halt.
Dann müsste er ja wirklich gar kein Gewissen haben, quasi.
Wie meinst du Gewissen?
ja, ein Gewissen, dass er gerade von so vielen Menschen gesucht wird, weil er unter anderem Polizisten die Waffe abgenommen hat und weil er bewaffnet ist mit Waffen, die er halt eigentlich nicht bei sich tragen darf.
Ja, aber woher soll er denn wissen, dass er von so vielen gesucht wird?
Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass der denkt, ja, ich habe gerade 4 Polizisten die Waffen abgenommen und das wird jetzt irgendwie einfach unter den Tisch fallen gelassen.
Sorry, aber der hat in der Hütte gewohnt mit und war mit Pfeil und Bogen bewaffnet. Ich glaube, der denkt eh nicht mehr so ganz klar. Und er, ich weiß nicht, also ich, vielleicht, Ich denke, vielleicht weiß er das gar nicht, dass er so richtig, richtig krass gesucht wird. Also ich denke, er lebt halt einfach so ein bisschen sein Leben im Wald weiter. Er war ja, er hat ja so ein, also es war ja nicht sein Manifest, das er hinterlassen hat. Aber er hat ja irgendwie was aus dem Internet ausgedruckt, das so ein bisschen seine Weltansicht widerspiegelt. Und es ging halt hauptsächlich darum, dass er gegen den technologischen Fortschritt ist und so weiter. Und deswegen,
Ja, vielleicht.
Ja, naja, auf jeden Fall, ich find's eine richtig verrückte Situation.
Ja, das ist tatsächlich, also ich bin schon sehr froh, dass ich nicht dort in der Nähe wohne.
Ja, in Oppenau.
Also nicht, dass ich jetzt Angst hätte oder, na, weiß ich nicht. Naja. Ich weiß nicht, ob ich Angst hätte, aber ich bin einfach froh, dass ich nicht dieses Problem habe. Ja, gut.
Kommen wir zu unserer Rubrik.
Ja, ich habe heute eine Black Story für dich.
Oh.
Und zwar bin ich wieder meine Mystery Edition Black Stories durchgegangen.
Uff.
Und ich habe eine ziemlich witzige gefunden. Also, die Überschrift heißt Die Rechnung. Es ist eine Frau, die ein Glas Rotwein trinkt. Apropos, trinkst du?
Nein, ich trinke gerade nicht.
Okay.
Ja.
Gar nichts?
Nein, ich trinke Wasser.
Okay, ja. Ich trinke auch Wasser. Ich hatte aber tatsächlich schon eine Rosé-Weinschorle. Normalerweise trinke ich immer Weißweinschorle, aber für das Instagram-Story-Foto musste es natürlich zum Sex on the Beach und zum Aperol passen.
Ah, farblich. Ja.
Deswegen habe ich eine Rosé-Weinschorle getrunken.
Verständlich.
Ja. Alles für die Story.
Do it for the gram.
Genau. Also, die gute Frau auf dieser Black Story trinkt ein Glas Rotwein. Drunter steht, nachdem Miria viel Wein getrunken hatte, weigerte sie sich, die Rechnung zu bezahlen. Sie drohte dem Wirt mit Prügel. Also, es wurde niemand umgebracht.
Hä?
Es gibt keinen Toten.
Ach so, es wurde niemand umgebracht.
Nein, sie hat einfach gesagt, nur mit Prügel gedroht.
Okay, und ich soll rausfinden, wieso sie die Rechnung nicht bezahlen wollte?
Genau.
Okay, also sie hat einen Rotwein getrunken.
Mhm.
Und es ist so eine Mystery Edition, also wieder mit Fabelwesen und sowas.
Ja.
Okay. Ist es so eine Märchen-Fabelwesen-Situation?
Nein.
Okay, schade. Okay, sie hatte einfach nicht das Geld oder es war irgendwas mit dem Wein anders. Also der Wein war halt im Endeffekt was anderes oder so und sie hat halt nicht das bekommen, was sie bestellt hatte. Weißt du, wie ich meine?
So ähnlich, aber doch irgendwie falsch.
Okay.
Also, dass der Wein, es war Wein.
Okay.
Aber es war auch nichts falsch mit dem Wein, aber es lag an ihr. Es liegt nicht an dir, es liegt an mir.
Oh.
Ja.
Okay, sie hat den Wein bestellt.
Ja.
Der Wein kam, aber es war irgendwas mit ihr.
Ja.
Hatte es was mit dem Alkohol zu tun?
Ja.
Okay, ist sie minderjährig?
Nee.
Ich weiß gar nicht, was noch alles mit Alkohol und Fabelwesen und sowas zu tun hat. Willst du mir einen Tipp geben?
Hast du Vampire Diaries geschaut?
Nein.
Was?
Nein.
Okay, empfehle ich dir.
Okay, also es war kein Wein, sondern Blut. Oder sie hat erwartet, dass es Blut ist, weil sie eine Vampirbar war.
Nee, aber sie ist eine Untote.
Also sie ist ein Vampir.
Mhm.
Okay.
Hast du Twilight geschaut?
Ja, und gelesen.
Okay. Kam da irgendwas mal drin vor mit Vampiren und Alkoholkonsum?
Ah, kann schon möglich sein. Dass sie halt den Alkohol nicht spüren?
Ja.
Und deswegen dachte sie, dass es halt kein Alkohol wäre?
So in etwa. Aber, also ich lasse es gelten.
Okay.
Die Auflösung ist, Miria war eine Untote, die auch nach erheblichen Weinkonsum nichts von dessen seligmachender Wirkung spürte. Dafür machte sie den Wirt verantwortlich.
Okay, wie lange war sie denn schon Vampir, dass sie das nicht wusste?
Tja,
wahrscheinlich
weiß ich nicht.
Eine neue Vampirin.
Vielleicht.
Okay, krass. Ja, so, das ist schon sehr lange her, dass ich sowas gelesen habe.
Also, aber die Bücher fand ich tatsächlich voll gut von Twilight. Die ja. Filme waren schon ziemlich schlecht, aber...
Das einzige Gute an den Filmen war Taylor Lautner.
Oh ja. Oh ja.
Ja, warst du auch Team Jacob?
Erst später, nachdem ich appreciaten konnte, wie gut er aussieht.
Nachdem er seine Haare geschnitten hat.
Ja. Oh ja.
Ja,
oh
Gott, bei mir war es auch so.
Oh Gott.
Ja, aber ich fand die Bücher auch besser als den Film. Teilweise war im Film... Also, da, ich habe das Gefühl, niemand hat den Film richtig ernst genommen, während er gedreht wurde.
Ja.
Und es war halt wie eine ganze große Verarsche.
Es gibt Parodien auch davon. Ich denke mir, also die Filme muss man eigentlich gar nicht parodieren. Es ist auch so schon eigentlich lächerlich.
Ja, wie heißen die nochmal? Beileid und so gibt es.
Beileid, ja. Ja, aber ich finde die Bücher fand ich tatsächlich gut und ich habe die bestimmt auch, also
ja.
Bestimmt 10-mal gelesen.
Ja.
Ja, schon. Und ich habe den vierten Teil, also den dicksten, da habe ich das Hörbuch davon. Und ich habe die CDs so oft gehört, dass ich jetzt mittlerweile, wenn ich nochmal den vierten Teil lese, die Stimme von der im Kopf habe, die das liest und genau weiß, welcher Satz als nächstes kommt.
Ist ja krass.
Weil ich das so oft gehört habe.
War es ein Lieblingsbuch?
Bestimmt eine Zeit lang.
Okay, meins war es nicht so, deswegen habe ich es auch nur einmal durchgelesen. Einmal, ich weiß nicht mal, ob ich alle Filme geschaut habe, aber ja. Ich hatte auch echt Angst vor Vampiren früher. Das war so, ich weiß nicht.
Ja, nee, ich nicht.
Okay.
Gut, nachdem wir uns jetzt als Twilight-Fans geoutet haben. Oh Gott.
Uiuiui.
Gleich mal die Hälfte der Hörer verloren.
Echt so.
Ja. Gut. Weil wir letzte Woche schon bei den Serienmördern waren, dachten wir, wir bleiben einfach bei denjenigen, die viele Menschen umbringen. Also geht's heute um Massenmörder.
Ja, schwieriges Thema.
Ach was.
Ich fand es halt auch schwierig zu suchen. Also nach einem Thema, das man nehmen konnte. Weil sobald man Massenmord oder so eingegeben hat, kamen einfach ganz viele Serienmörder.
Ja, das ist wohl wahr.
Ja.
Oder halt... aktuelle, mehr oder weniger aktuelle Fälle, die man halt schon kennt. Also wir hatten uns ja unterhalten gehabt, dass wir beide eigentlich den Amoklauf von Norwegen machen wollten.
Ja.
Ja, aber hat man halt auch schon ganz oft gehört. Hast du ihn jetzt genommen?
Nein, habe ich nicht.
Okay, ja.
Aber ich habe auch einen Amoklauf genommen, also...
Okay. Ja, ich auch. Warst du jemals in der Situation... eines Amoklaufs?
Nein, aber okay. Ich meine, wir waren ja beide während dem windenden Amoklauf auch an der Schule und ich weiß nicht, hat deine Schule darauf reagiert?
Also ich war damals in der 3. Klasse.
Mhm.
Und als ich an dem Tag nach Hause kam, da habe ich an der Haustür geklingelt, ganz normal nach der Schule und meine Mutter ist mir erst mal um den Hals gefallen und hat mich ganz lange an sich gedrückt und ich so, hä, was ist los? Weil das war so nicht die Standardbegrüßung.
Ja.
Und dann hat sie es mir erzählt. Und am nächsten Tag dann in der Schule hat dann unser Klassenlehrer mit uns drüber geredet, was da passiert ist. Und ich glaube, es gab sogar eine Schweigeminute. Ja, auf jeden Fall war das, ja, das war schon krass.
Ja.
Aber also so an sich, meine Schule hat danach nichts geändert. Also meine Grundschule zumindest nicht. Mhm. Die Schule, wo ich danach war, also ich glaube nicht, dass sich wirklich merklich was verändert hat.
Ja, ich weiß gar nicht. Also ich war ja nicht auf der deutschen Grundschule. Und ja. Habt ihr das auf der deutschen Grundschule geübt, so einen Amoklauf? Oder falls halt jemand reinkommen sollte?
Nee.
Bei uns wurde nämlich sowas regelmäßig geübt,
mhm.
Wie man sich dazu verhalten hat. Aber wir hatten auch Bombendrohungen, mussten wir auch üben und... Tornado? Ja.
Aber du warst schon in Deutschland auf der amerikanischen Schule.
Aber das Ding ist, wenn du im Militär bist, dann ziehst du normalerweise alle 3 Jahre um. Und dann kann es halt sein, dass du mal 3 Jahre in Deutschland bist, aber 3 Jahre in Florida oder so.
Mhm.
Und in Florida gibt es halt die Tornados und deswegen ist es halt gut, wenn du überall dann praktisch mit dem gleichen System das übst. Weißt du, wie ich meine?
Ist ja witzig.
Ja, deswegen habe ich auch ganz viele Tornado-Warnungen und alles mitgemacht.
Was macht man so bei Tornado?
Du sollst, ich weiß nicht mehr, ob du unter den Tisch gehen solltest oder ob wir alle in den Schrank gegangen sind. Es war eklig und es war, ja. Aber ich weiß noch ganz genau, als es mit Windenden war, war ich auch auf der Kaserne auf der Schule. Und bei uns gab es dann einen Lockdown für die Kaserne. Und wir waren zu dem Zeitpunkt auch noch in der Schule. Also wir hatten halt immer Nachmittagsschule, richtig lang. Ich glaube, bis 15 oder 16 Uhr waren wir immer in der Schule. Und deswegen durften wir dann halt auch nicht das Gelände verlassen und halt erst später abends praktisch. Ja.
Okay.
Deswegen haben wir das schon so ein bisschen mehr mitgenommen oder mitbekommen, aber wir wussten halt auch nicht ganz genau, was da jetzt abgeht. Und es war ja auch in Vaihingen, also war schon so ein bisschen näher dran, aber auch nicht so richtig. Ja.
Ja, also ich hatte einmal den Fall, das war in meinem letzten Jahr, also im Abi-Jahrgang. Ich hatte Deutschunterricht und dann kam die Durchsage, Achtung, allgemeiner Notfall. Und wir wussten alle gar nicht, was das bedeutet. Und meine Deutschlehrerin ist komplett ausgerastet. Hat gesagt, scheiße, ich habe gehofft, dass mir sowas niemals in meinem Leben passieren wird. Ist zur Tür gerannt, hat versucht, die Türe abzuschließen, aber ihre Hand hat so gezittert, dass sie es kaum geschafft hat. Und wir so, hä, was ist denn los? Ja, das ist der Alarm für Amoklauf. Alter. Und wir so, oh mein Gott. Sie rennt nach hinten zur Wand, setzt sich hin, kauert sich so zusammen, hat einen halben Nervenzusammenbruch, fängt fast an zu weinen. Und ich so, also wirklich alle waren wie erstarrt. Und ich dann so, okay, ja, also ich bin jetzt dafür, dass wir uns verbarrikadieren, dass wir die Tische umschmeißen, dass wir uns hinter den Tischen verstecken. Mhm. Also ich weiß auch nicht, warum ich irgendwie die Einzige war, die reagiert hat. Dann haben die Jungs sich dazu bereit erklärt, irgendwie Tische vor die Türe aufzustapeln und mit Stühlen und sowas. Obwohl die Tür ja schon verschlossen war, aber halt zur Sicherheit. Und wir haben alle unsere Tische, wir hatten unsere Schulsachen auf den Tischen, wir haben einfach die Tische umgeschmissen und uns dahinter gelegt und so. Und die, also es haben richtig viele angefangen zu weinen.
Oh mein Gott.
Und eine, das war schon echt bitter, eine war auf dem Klo währenddessen. Und nein. Wir haben das nicht mitbekommen. Stell dir mal vor, wir hätten gesehen, wie sie die Türklinke runtergemacht hätte.
Nein.
Und ich war dann so, ja, sollen wir eigentlich die Polizei rufen? Weil mir war nicht bewusst, dass wenn der Alarm ausgelöst wird, dass automatisch die Polizei gerufen wird, hätte ich mir denken können. Aber in dem Moment war ich so, okay, kann man noch irgendwas tun? Naja, und wir warten und warten und es passiert nichts. Und irgendwann kommt die Durchsage, es tut uns leid, es war ein technischer Defekt. Der Alter. Techniker, der da irgendwas hat reparieren müssen, ist aus Versehen auf den Knopf gekommen.
What the fuck?
Meine Lehrerin ist wieder ausgerastet, hat ihren Schlüssel durch das ganze Klassenzimmer gepfeffert, ist dann aufgestanden, hat die Türe aufgeschlossen und ist ins Lehrerzimmer und hat dort richtig Terror, oder ins Sekretariat und hat dort richtig Terror gemacht, was es eigentlich soll, dass man uns so lange in dem Unglauben lässt. Aber ich muss sagen, ich bin sehr froh, dass ich, klar, sie hat nicht richtig reagiert als Lehrerin, aber ich bin sehr froh, dass sie so reagiert hat, weil es gab auch andere Lehrer, die gesagt haben, ja, wird schon nichts sein und nochmal weiter Unterricht gemacht haben. Mhm. Ein anderer Lehrer ist einfach auf den Flur und hat gesagt, ja, ich guck mal, was da ist.
Ja.
Und ein anderer, gut, es gab auch welche, die haben gesagt, ja, ich schließe jetzt ab, wir machen normal Unterricht weiter. Aber also, der Lehrer kann doch nicht einfach nach draußen gehen und auf den Flur, um zu gucken, ob da jemand ist.
Damit bringt er halt nicht nur sich in Gefahr, sondern halt auch die Schüler, die noch im Zimmer sind.
Ja, genau.
Schon, aber das ist immer so ein bisschen das Schwierige, weil man hofft natürlich nicht, dass solche Situationen passieren, aber wenn es dann mal soweit ist, dann ist es trotzdem so, aber ist es jetzt wirklich so oder ist es jetzt nur eine Übung? Und ja, aber das mit der Toilette, das ist mir nicht auch einmal passiert, aber wir haben das halt auch immer mal wieder geübt. Und einmal war ich auch auf der Toilette und dann hieß es, bleib in der Toilette, in der Kabine, schließ die Kabine auf und stell dich auf die Schüssel drauf praktisch. Und das habe ich dann auch machen müssen. Und da gab es dann halt immer, Militär, da kam dann halt einer so in der Uniform überall durch die Flure und hat halt so eine Kontrolle gemacht, hat auch überall an den Türen gerüttelt. Also da hattest du echt diesen Terror, diese Panik schon in dir. Der kam dann auch so in die Toilette und hat halt geschaut. Alter Falter, das war echt,
Crazy, oh mein Gott.
Also ich finde es gut, dass solche Maßnahmen getroffen werden und dass es auch so geübt wird. Es ist halt, es ist wichtig.
Auf jeden Fall.
Ja.
Gut, du hast einen Amoklauf. Welchen Amoklauf hast du?
Den von Winnenden.
Okay, cool, dann haben wir zwei Heimatfälle. Mein Amoklauf hat nämlich auch in Winnenden, oder ja, nicht ganz in, na, auch in der Nähe von Winnenden gespielt.
Aber nicht, aber es ist nicht der, ah nein, du hattest mir schon den Namen geschrieben. Genau, okay.
Ja, mein Fall ist, glaube ich, der erste württembergische Amoklauf. Ja, ich glaube.
Okay.
Ja, aber du bist dran.
Genau, ich fange dieses Mal an. Oh, mir läuft gerade ganz kalt den Rücken runter. Also, man wird nicht so geboren, man wird so gemacht. Dieser Zettel hängt in Tim Kars Kinderzimmer. In der Schule wird er Riesenbaby und Sexiest Man Alive genannt. Und das ist nicht positiv gemeint, sondern er wird dadurch eher ein bisschen verarscht. Er wird wegen seiner schüchternen Art und seiner Brille gemobbt. Er versteckt sich daheim, spielt stundenlang Videospiele und hat kaum Freunde. Bis 2008 hat Tim selber die Albertville-Realschule in Winnenden besucht. Danach hat er eine kaufmännische Ausbildung begonnen. Er soll die Firma seines Vaters eines Tages übernehmen. 11. März 2009. Tim schaut morgens vor der Schule mit seiner Mutter fern. Es wird über einen Mann in Alabama berichtet, der seine Mutter, danach die Großeltern, eine Tante und einen Onkel erschossen hatte. Danach brannte er das Haus seiner Mutter nieder, fuhr ein paar Ortschaften weiter, tötete zuerst ein paar Fremde und dann sich selbst. Tim ist in Gedanken verloren und streichelt weiter seine Katze. Was seine Mutter nicht weiß, Tim war kurz zuvor im Schlafzimmer seiner Eltern gewesen und hatte aus dem Kleiderschrank die Pistole seines Vaters geholt. Gegen 9 Uhr verlässt er das Haus seiner Eltern und nimmt den Linienbus nach Winnenden. Er fährt zu seiner alten Realschule. In der Realschule angekommen, geht er zunächst auf die Toilette im Untergeschoss. Er holt die Pistole seines Vaters aus seiner Tasche und lädt sie. Die übrige Munition verstaut er in seiner Jackentasche. Gegen 9.30 Uhr begibt er sich in das erste Obergeschoss. Da befindet sich sein letztes Klassenzimmer aus der Zeit, in der er selber die Realschule besucht hatte. In dem Klassenzimmer, Raum 305, unterrichtet die Lehrerin Marie-Louise B. gerade die Klasse 9c. In dem Raum sitzen die Schüler mit dem Rücken zur Tür. Tim betritt den Raum und schießt mit seiner Pistole. Er tötet 3 Schülerinnen und verletzt 6 Schüler und die Lehrerin schwer. Eine Lehrerin, die zu der Zeit in einem benachbarten Klassenzimmer unterrichtet, hört die Schüsse und geht raus auf den Flur. Tim verlässt ebenfalls das Klassenzimmer, sieht die Lehrerin auf dem Flur und schießt mehrmals auf sie. Sie wird nicht getroffen. Aber da sind wir wieder bei dem Fall, den du auch vorhin kurz angesprochen hast bei dir, dass halt die Lehrer teilweise auch auf den Flur gehen, um zu schauen, was da los ist.
Ja, aber vor Winnenden gab es ja in es gab in Deutschland noch andere solche Fälle, aber es war nie so krass, dass man da jetzt irgendwelche Pläne hatte oder dass es irgendwelche Vorschriften gab, wie man sich da verhalten soll. Das kam ja alles erst mit Winnenden.
Aber in Erfurt gab es doch auch nochmal so einen Amoklauf und da hatte die Polizei auch danach Sonderschulungen bekommen. Also ja, aber vielleicht war es dann nur für die Polizei, aber dann hätte man das halt vielleicht auch an der Schule irgendwie. Aber da hast du recht, also dass die Lehrer da halt nicht irgendwie geschult wurden und naja.
Ja, das kam alles erst nach Winnenden, dass auch so kugelsichere Türen und sowas eingebaut werden.
Ja, genau.
Das kam erst danach.
Ja. Daraufhin geht Tim weiter in Raum 301, in welchem gerade die Klasse 10D unterrichtet wird. Wieder schießt er wortlos auf die unwissenden Schüler, die alle mit dem Rücken zu ihm gedreht sitzen. Er erschießt 6 Schüler und verletzt einen weiteren. In der Zwischenzeit wird es unruhig in der Schule. Mehrere Schüler und Lehrer haben bereits die Schüsse gehört. 3 Referendarinnen, die die Schüsse auch gehört haben, begeben sich in das Obergeschoss auf der Suche nach der Ursache für den Lärm. Tim sieht sie und schießt auf sie. 2 der Referendarinnen werden erschossen, Der dritten gelingt die Flucht ins Erdgeschoss. Tim geht weiter in Richtung Chemiesaal. Er versucht, in ein weiteres Klassenzimmer zu gelangen, Raum 317, aber hier lässt sich die Tür nicht öffnen. Sie wurde kurz vorher sicherheitshalber von der Referendarin abgeschlossen, die gerade die Klasse 9b unterrichtet hat. Tim schießt trotzdem auf die geschlossene Tür und tötet dabei die Referendarin und verletzt eine Schülerin. 9.33 Uhr. Der erste Notruf geht bei der Polizei Winnenden ein. Ein Schüler der Realschule hatte ihn getätigt. 9.36 Uhr kamen drei Beamte des Polizeireviers Winnenden. Sie hatten nach der Amoklauf... Das waren Streifenpolizisten. Sie hatten nach der Amoklauf in Erfurt Sonderschulungen bekommen und warteten deshalb nicht auf die Sonderkommandos.
Wow.
Ja. Sie haben die Schule durch den Haupteingang betreten und als sie Tim bemerkt haben, schießt er auf sie und er flüchtet aus der Schule. Auf dem Weg aus dem Gebäude trifft er auf zwei weitere Lehrerinnen und erschießt beide. Er rennt durch die Stadt zum Zentrum für Psychiatrie Winnenden. Dort trifft er in der Gartenanlage gegen 9.40 Uhr auf Franz J., einen Handwerker. Er schießt mehrmals auf Franz und innerhalb weniger Minuten verstirbt er. Tim rennt zu dem Eingangsbereich des Krankenhauses. Dort steigt er in einen VW und nimmt dabei den PKW-Fahrer als Geisel. Der PKW-Fahrer, Igor, der hat im Auto auf seine Frau gewartet. Und die Frau war halt in dem psychiatrischen Krankenhaus. Tim hält seine Pistole an Igors rechte Schläfe und fordert ihn auf, sofort loszufahren. Sie fahren über Stuttgart auf die A81 bis in den Bereich Nürtingen Richtung Wendlingen. Während der Fahrt lädt Tim seine Waffe nach. Als das Fahrzeug in einen Stau gerät, fragt Tim: "Wollen wir etwas Spaß haben? Ich kann ja etwas herumschießen." Igor soll auf die A8 in Richtung Karlsruhe fahren. Bei der Auffahrt beschleunigt Igor den Wagen, lenkt ihn in Richtung Grünstreifen und springt aus dem fahrenden Auto. Was auch eine krasse Aktion ist, also dass er in so einem Moment der Panik noch so klar denken konnte und dass er das dann auch so hinbekommen hat. Weißt du, wie ich meine?
Ja, aber der dachte sich so, ja, also entweder schießt der mich jetzt oder ich versuche es wenigstens in den Grünstreifen zu fahren und dann sterbe ich entweder da oder ich habe wenigstens da noch eine Überlebenschance.
Ja, naja. Auf jeden Fall springt er aus dem fahrenden Auto und er überlebt es und Tim auch. Tim flüchtet auch. Und zwar in Richtung Industriegebiet Wendlingen-Werth. Dort wird er von zwei Polizisten auf Streife vor einem Autohaus gesichtet. Tim schießt auf die Polizisten, die gerade aus ihrem Wagen gestiegen waren. Es folgt ein Schusswechsel und Tim wird zweimal an den Beinen getroffen. Einmal am linken Sprunggelenk und an der rechten Wade. Er wird aufgefordert, seine Waffe niederzulegen. Aber das tut er nicht. Stattdessen feuert er weiter auf die Polizisten, die sich ihm nähern wollen. Die Polizisten können noch rechtzeitig in Deckung gehen und Tim begibt sich hinkend, aber gehfähig, mit einer Blutspur hinter sich herziehend, in das Autohaus. Er verlangt von dem Verkäufer einen Fahrzeugschlüssel. Der Verkäufer kann sich jedoch unter einem Vorwand noch rechtzeitig in Schutz begeben und flieht. Tim geht weiter in den hinteren Verkaufsbereich und schießt dort mehrfach auf einen weiteren Autoverkäufer und dessen Kunden. Beide sterben sofort. Tim verlässt das Autohaus durch den Hinterausgang und gelangt auf das benachbarte Gelände eines Industriebetriebs. Von dort aus schießt er auf ein vorbeifahrendes Zivilfahrzeug der Polizei und verletzt zwei Polizisten. Kurz nach dem Schüssen wechselt Tim noch einmal das Magazin seiner Waffe. Er setzt sich auf den Boden und schießt sich mit aufgesetzter Waffe in die Stirn. Er stirbt. Ja, und den Tatablauf, den kennt man ja schon so ein bisschen. Was mich noch interessiert hat, war halt, wie es dazu kam. Und was ich auch immer richtig krass finde, worüber man halt nicht so oft spricht, ist auch die Familie von ihm. Weißt du? Also, die haben ja auch so ihren Sohn verloren und sie, ja, auf jeden Fall. Tim hat halt noch beide seine Eltern und er hat sogar eine Schwester. Und ich habe gelesen, dass die Schwester dann von den Eltern zuerst nach Frankreich auf eine andere Schule geschickt wurde und nach Australien. Und an diesem Tag war es anscheinend auch so, also an dem Tag des Amoklaufs kam die Schwester irgendwie früher von der Schule zurück und war dann auch die erste, die der Mutter berichtet hat, dass es einen Amoklauf gibt. Natürlich wussten sie ja nicht, dass es der Bruder war. Und ja.
Ja, war es nicht so, dass alle dem Vater die Schuld gegeben haben, weil er seine Waffe nicht
Ja,
richtig weggepackt
das
hatte
kommt
und
noch.
ja, dass halt allgemein ja, den Eltern die Schuld gegeben wurde?
Ja, das kommt noch. Nach der Tat bleiben die Eltern ruhig. Sie können nicht nochmal in das Haus zurück. Es befinden sich dort zu viele Reporter und die Polizei rät ihnen sogar, schusssichere Westen zu tragen. Ihr Sohn ist der Amokläufer von Winnenden. Durch die Presse erfahren sie auch, wie sie von anderen gesehen werden. Der Vater, ein Waffennarr, der seinen Sohn mit zum Schießstand nahm und seine Waffen daheim nicht richtig aufbewahrt hat. Die Mutter, eine Frau, die ihren Sohn über Amazon gewalttätige Spiele hat bestellen lassen. Sie ziehen weg, ändern ihren Namen und wollen das Haus verkaufen. Sie finden einen Käufer, aber er will aus dem Haus ein Amok-Museum machen. Sie suchen weiter. Ja, überleg dir das mal. Es ist einfach, ja. Nachts schleicht sich der Vater über das Grundstück der Nachbarn rein in das Haus und packt Dinge ein, die er von seinem Sohn behalten möchte. Fotos, ein Pulli und ein Buch aus dem Kindergarten. Der Vater wird wegen Verstoß gegen das Waffengesetz angeklagt und die Staatsanwaltschaft Stuttgart leitet gegen den Vater ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung ein. Seine Waffen wurden eingezogen und er kündigte an, seine Waffenbesitzkarte zurückzugeben. Am 10. Februar 2011 wurde er wegen fahrlässiger Tötung in 15 Fällen, fahrlässiger Körperverletzung in 13 Fällen und Verstoß gegen das Waffenrecht zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 9 Monaten verurteilt. Diese wurde zur Bewährung aufgesetzt mit einer Bewährungszeit von 3 Jahren.
Also, ich finde, es ist krass, dass er dafür verantwortlich gemacht wird, was sein Sohn angestellt hat. Nur, was heißt nur? Es war nicht richtig, dass er seine Waffen nicht richtig aufbewahrt hat. Aber dass er also jetzt für Totschlag angeklagt wird, in 15 Fällen und dann aber im Endeffekt nur 1 Jahr auf Bewährung ist. Also. Da stimmt doch irgendwo das Verhältnis nicht, oder? Also 15 Mal Totschlag und nur 1 Jahr, auch wenn er es nicht war. Also er war es ja nicht.
Ja.
Aber ich finde, das Verhältnis stimmt halt irgendwie nicht.
Ja, vielleicht haben die halt nochmal gesagt, okay, es ist halt tatsächlich Totschlag, aber
Er war es
er war
nicht.
es halt einfach nicht.
Ja.
Und vielleicht ist es deswegen so wenig.
Ja.
Das war halt auch so, ich meine, die Eltern haben Drohungen, Morddrohungen und alles bekommen.
Die sind gestraft genug.
Ja. Also die Familien der Opfer kamen auch an dem Tag alle ins Gericht und hatten Fragen und wollten wissen, warum der Sohn sowas getan hatte. Und der Vater war halt selber, also natürlich hätte er seine Waffe wegschließen sollen, aber der Vater hatte selber auch seinen Sohn verloren, von dem er das eigentlich auch nicht erwartet hätte. Ich meine, die hatten ein relativ gutes Familienverhältnis und er hat auch gesagt, dass er seinen Sohn unglaublich vermisst. Obwohl, das war auch so, dass er halt kurz nach der Tat von der Polizei verhört wurde und dann hat er halt die Polizisten gefragt, ja, ist er tot? Die Polizisten haben gesagt, ja. Und dann hat der Vater geantwortet, gut. Also er ist dem Ausmaß und dem Ganzen ist er sich bewusst, aber es ist halt trotzdem sein Sohn und ich glaube, sie haben halt dann einfach auch irgendwie nach jemandem gesucht, der die Schuld für sowas trägt, weißt du?
Ja,
Weil du
ja.
kannst ja nicht sagen, okay, das war der Tim, Tim ist jetzt tot, das war's. Oder?
Je. Doch, ich finde schon, weil meines Erachtens ist der Vater unschuldig.
Hm.
Er konnte nichts dafür und deswegen finde ich es nicht in Ordnung, dass es auf ihn abgewälzt wird, nur damit man irgendeinen Schuldigen hat, weil er konnte nichts dafür. Mal davon abgesehen, ja, er hätte seine Waffe wegschließen müssen, aber. Sein Sohn war ja, also er hat ja selber gedacht, dass er zurechnungsfähig ist.
Ja.
Und ja, nee, also ich finde es nicht in Ordnung, dass man in ihm jetzt den Schuldigen sieht, sucht, wie auch immer.
Ja, vor allem seine Begründung, wieso die Waffe nicht richtig weggeschlossen war, war, dass bei ihnen schon öfters daheim eingebrochen wurde. Und er hatte das halt auch als Schutz für sich selber. Und das hat mich dann halt auch nochmal so ein bisschen so, Also kann man schon irgendwie verstehen und man denkt ja nicht, dass sowas Schlimmes passiert, aber naja, es geht noch weiter.
Ja, ne, ich möchte aber noch kurz sagen,
Ja.
dass ich keinen Waffenbesitz befürworte. Ich finde, keiner sollte zu Hause Waffen haben. Meiner Meinung nach. Ich weiß
Ja.
nicht, wie du das siehst. Du bist halb Amerikanerin. Vielleicht siehst du das ein bisschen anders. Aber ich bin der Meinung, man sollte keine Waffen zu Hause haben. Trotzdem finde ich, dass es nicht in Ordnung ist, wenn man jetzt den Vater dafür beschuldigt.
Ja, natürlich. Ja, das sehe ich genauso wie du. Auf jeden Fall wurde er zu 1 Jahr und 9 Monaten verurteilt. Und im Frühjahr von 2012 hob der Bundesgerichtshof in Karlsruhe das Urteil wegen eines Fehlers wieder auf. Und danach gab es dann nochmal eine Neuverhandlung. Am 1. Februar 2013 verurteilte das Landgericht Stuttgart den Vater des Täters wegen fahrlässiger Tötung zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 6 Monaten, also 3 Monate weniger als davor. Mit der Begründung, der Vater hätte die Tat verhindern können, hätte er die Waffe und Munition richtig verwahrt. Unter anderem musste der Vater 500.000 Euro an die Unfallkasse zahlen.
500.000.
Ja. Für die Kosten der Heilbehandlung der Schüler, Eltern und Lehrer. Ja. Dann gab es noch mal einen Teil, den habe ich nicht richtig verstanden. Vielleicht kann ich ihn einfach mal kurz vorlesen. Für Renovierungsarbeiten an den Schulgebäuden verlangte die Stadt Winnenden zunächst 14 Millionen Euro. Sie hatten unter anderem ein neues Schließsystem an den Schultüren anbringen lassen, etc. Klagte dann aber im Februar 2014 nur 9,4 Millionen Euro ein. Im November 2014 reduzierte sie die Summe auf 5,3 Millionen Euro. Da jedoch als Schadensersatz nur die tatsächlich erlittenen Schäden berechnet werden können und nicht der ebenfalls durchgeführte Schulneubau, schlug das Gericht eine Vergleichssumme von 400.000 Euro vor. Diesem Vorschlag stimmte der Gemeinderat am 14. Dezember 2014 dann zu. Wer muss das zahlen? Muss es auch der Vater zahlen? Diese 400.000?
Nee, ich glaube nicht.
Wer dann? Weil die. Ach so, die Stadt Winnenden hat es verlangt, aber wer zahlt es dann der Stadt Winnenden?
Also ich weiß es nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es der Vater zahlen muss, wobei das ja der Vater scheinbar hier überall der Sündenbock ist.
Ja.
Aber ich hätte jetzt gedacht, gut, Winnenden ist eine Stadt, richtig?
Ja.
Also ist die Realschule wahrscheinlich von der Stadt. Also von der Kreisstadt, also muss die Kreisstadt Winnenden es doch eigentlich zahlen. Weil es ist ja keine staatliche Schule.
Ich weiß, ja, okay.
Aber ich weiß
Kein
nicht.
Plan. Vor allem, was
Ich
hat dann der
weiß nicht.
Gemeinderat damit zu tun?
Ja, der Gemeinderat muss ja darüber beschließen, was mit der Schule jetzt passiert.
Aber der Gemeinderat hat ja dieser Summe da zugestimmt.
Ja, wahrscheinlich, dass halt die Gemeinde Winnenden, die Stadt Winnenden, der Schule das Geld zur Verfügung stellt.
Ja.
Das haben die wahrscheinlich abgesegnet. Aber ich bin jetzt hier jetzt auch keine Ahnung.
Okay. Ja, ich auch nicht. Falls irgendjemand Ahnung darüber hat, wie das läuft, dann bitte schreibt uns. Ja, genau. Der Vater forderte von dem Klinikum Weinsberg 8,8 Millionen Euro, weil Tim war dort vor seinem Amoklauf psychiatrisch betreut worden und naja, hat halt nichts so wirklich gebracht. Und dann hat er halt gesagt, ja, da gab es doch bestimmt irgendwie eine falsche Behandlung und so und hat es angeklagt, aber das wurde abgelehnt. Und der Vater wollte dann im Endeffekt auch das Geld nicht für sich behalten, sondern er wollte es den Opfern und den Familien spenden. Der ist sich das dem allen bewusst und er macht auch irgendwie nichts dagegen, habe ich so das Gefühl. Weißt du, wie ich meine? Sie wollten auch eigentlich die Mutter verklagen, weil sie anscheinend ihre Aufsichtspflicht verletzt hat. Aber da wurde es deutlich gemacht, dass es überhaupt nicht stimmt und deswegen wurde auch gar nichts gegen die Mutter, im Endeffekt nicht gegen die Mutter geklagt. So. Eine Urne mit Tims Asche liegt mehrere Autostunden von Winnenden entfernt in einem Friedwald. Anonym. Seine Eltern sagen, vielleicht werden wir es doch irgendwann schaffen, den Namen unseres Sohnes an das Grab zu schreiben. Ja. Und das war der Amoklauf von Winnenden.
Immer wieder krass.
Ja, ist halt echt so. Und ich weiß nicht, mich hat es halt nochmal so ein bisschen mehr, ich weiß nicht, ob geschockt oder halt irritiert, was dann halt noch alles mit den Eltern danach war. Weil sie haben halt auch ihren Sohn verloren und ja.
Ja, dieses Jahr sind es ja 11 Jahre, dass der Amoklauf her ist, und 10 Jahre nach Winnenden habe ich Radio gehört. Und an dem Tag, das war ja der 11. März 2009. 10 Jahre danach hat halt ein Radiosender so quasi eine Gedenkminute dafür gemacht und hat dann jeden Namen aufgezählt, der halt von der Person, die halt dabei umgekommen ist, mit so einer richtig dramatischen Musik. Und das hat, ich hatte richtig Gänsehaut und ich habe auch fast geweint, weil es so mich ergriffen hat in dem Moment, weil man hat es einfach vergessen. Und ich finde, man sollte es halt nicht vergessen.
Hm.
Und es hat dann das einem nochmal ins Gedächtnis gerufen, dass es halt irgendwie, dass es an jeder Schule passieren kann quasi.
Ja.
Und ich habe ja vorhin erzählt, dass dieser Fehlalarm bei mir in der Schule war. Und ich habe seitdem immer unglaubliche Angst, wenn irgendwo eine Durchsage kommt. Immer wenn in einem Gebäude ja eine Durchsage gemacht wird, ist es ja immer diese Klingel, die erst kommt. Und jedes Mal denke ich, okay, es ist jetzt ein Amoklauf. Und ich war ja nicht mal bei einem dabei. Mhm. Wie krass muss es den Menschen gehen, die wirklich bei einem dabei waren?
Ja, die haben da bestimmt echt noch lange Schäden davon. Ja.
Ich war mal in der Mittagspause in den Königsbau-Passagen und hab da gegessen. Und dann kam da diese Klingel, ding, ding, Achtung, Code 1000. Ding, ding, Achtung, Code 1000.
Wow.
Und wir haben uns alle angeschaut, wir wussten nicht, was los ist. Keiner ist irgendwie gegangen oder so und wir hatten schon richtig, also ich hatte natürlich wieder richtig Panik, weil ich nicht wusste, was los ist und was heißt Code 1000. Wir haben gegoogelt, auf Google stand nichts und im Endeffekt war es irgendwie nur Rauchmelder oder so. Toll. Aber das war auch so krass, weil keiner wusste, wie er reagieren soll, keiner wusste, was da los ist. Wir wussten nicht, sollen wir jetzt rausgehen, mhm. aber wenn es ein Amokläufer ist, soll man ja nicht rausgehen. Ist es Bombenalarm, dann soll man, also weißt du, wie verhält man sich, wenn man nicht weiß, was es für ein Alarm ist?
Hm. Ja, ich glaube halt, wenn es was Ernstes wäre, dann würden die nicht nur so einen komischen Code sagen, weil man muss ja wissen, weißt du, was damit gemeint ist.
Ja, aber in der Schule haben die auch gesagt, allgemeiner Notfall, und wir Schüler wussten nicht, was allgemeiner Notfall bedeutet. Es gibt ja auch die Durchsage, Frau Koma kommt.
Ja, genau. Frau Koma, ja.
Genau, und das ist ja auch nicht direkt ersichtlich.
Ja, aber das ist ja auch gut so, dass es nicht direkt ersichtlich ist für die Schüler. Also, dass halt die meisten Lehrer informiert sind, das ist klar. Und die geben es dann halt an die Schüler weiter, wenn es soweit ist. Aber wenn jeder Schüler das weiß, dann ist es ja ein bisschen so kontraproduktiv, weißt du? Weil normalerweise sind es ja Schüler. Verstehst du, was ich meine?
Ja, aber auch um sich selber zu schützen, um zu wissen, wie man selber reagieren muss. Überleg mal, wir hätten eine Freistunde gehabt ohne einen Lehrer. Gut, wir, was sage ich jetzt, wir? Es war ja bei uns nichts. Aber stell dir mal vor, sowas ist und du hast eine Freistunde, kein Lehrer, du weißt nicht, was diese Durchsage bedeutet. Du weißt nicht, wie du dich verhalten sollst. Also finde ich schon schwierig.
Ja, das stimmt schon. Es ist halt immer so ein bisschen so, du musst so einen Plan erstellen irgendwie, aber du musst halt trotzdem das so machen, dass halt dann nicht der kommt und halt Unheil verrichten möchte, diesen Plan weiß.
Ja, aber was ist denn der Plan? Der Plan ist, jeder weiß, was es bedeutet. Man schließt die Türe zu, man verbarrikadiert sich hinter den Tischen, wartet, bis es vorbei ist, man geht weg von den Fenstern, geht, wenn möglich, an eine Wand.
An die Wand von der Tür.
Ja, oder halt an eine Wand, wo man weiß, dass da keine Kugeln durchkommen können.
Hm.
Und wartet, bis es Entwarnung gibt. Das ist ja, also einen anderen Plan gibt's ja gar nicht.
Ja,
schon. Und dann, den können ja auch die Schüler wissen.
Ja, aber das wird ja auch beigebracht. Also.
Ja, eben. Und dann weiß ich nicht, ob das jetzt so kontraproduktiv ist, nur weil dann ein eventueller Schüler, der das durchziehen würde wollen, für sich nutzt, weil wie soll er das denn für sich nutzen?
Ach so, nee, das nicht. Also das wird ja auch beigebracht. Oder von was reden wir gerade?
Ja, aber dass du ja meintest, dass es nicht jeder wissen sollte, was die Durchsagen bedeuten. Ich finde schon, dass es jeder wissen sollte, damit man sich richtig verhalten kann.
Ja, ich weiß auch nicht. Vor allem, was halt auch immer so ein bisschen das Problem war, da haben wir auch bei mir in der Schule drüber gesprochen. Also es gibt ja keinen Schalter oder so. Die Aussagen können nur vom Sekretariat aus getätigt werden. Das heißt, bei meiner ganz alten Schule hatten wir 4 separate Gebäude. Das heißt, wenn in einem Gebäude irgendwie jemand wäre, musstest du über den Schulhof rennen, durch ein anderes Gebäude, in das dritte Gebäude rein. Dort war das Sekretariat drin. Du musstest in den 4. Stock rennen, und dort dann Bescheid geben, damit dann diese Durchsage gemacht werden kann. Und das dauert bestimmt 5 bis 7 Minuten, bis du erstmal dort bist. Und das ist halt auch so, da begibst du dich halt auch selber irgendwie in Gefahr.
Und du denkst nicht, dass es heutzutage Telefone gibt.
Okay, ja.
Hast du das gerade wirklich gesagt,
What the
Sophie?
fuck?
Ja,
Ja, okay.
gut.
Nehmen wir mal an, es ist niemand im Sekretariat und du musst es selber machen.
Dann.
Wow, das war ein ziemlicher Tiefpunkt bei mir gerade. Alles klar. Ja, kommen wir zum nächsten Thema.
Ja, das mit dem keine Telefone, das ist ein sehr guter Übergang zu meinem Fall.
Super. Ich will noch ganz kurz was sagen. Waldmann, Yves Rausch ist gefasst. Die
Nein.
Meldung kam um 18:05 Uhr gerade.
Nein.
Doch, der Waldmann wurde gefasst während unserer Aufnahme.
Ja, lies mal vor. Oder nicht
Hier.
vorlesen, weil ich weiß nicht, ob das quellentechnisch in Ordnung ist, so
Von Fokus.
urheberrechtlich, aber
Ach so.
ja, urheberrechtlich meine ich.
Ich lese immer mal wieder so ein bisschen was. Also er ist gefasst, das hat die Polizei halt gerade eben auch erst mitgeteilt. Es kommt erst später eine Pressekonferenz um 20 Uhr, also kann man noch gar nicht die genauen Hintergründe der Festnahme wissen.
Okay, aber er wurde gefasst.
Ja, er ist gefasst.
Wunderbar.
Ja, aber irgendwie ist es auch ein bisschen. Irgendwie tut es mir auch ein bisschen leid. Ich weiß nicht. Er wollte doch nur im Wald leben.
Kann er ja. Soll er doch, aber ohne Waffen.
Naja, jetzt nicht mehr, glaube ich.
Die Frage ist, wie man im Wald ohne Waffen überleben möchte. Naja, ist ja egal.
Ja.
Ich habe ja vorhin schon gesagt, mein Fall ist auch ein Ländlerfall. Und er ist schon eine Weile her. Es war 1913. Deswegen, es passt
Wow.
gut, dass es damals keine Telefone gab. Dort konnte man nicht einfach kurz im Sekretariat anrufen und sagen, hey, hier läuft einer mit einer Pistole durch die Gegend. Wow, hier ist gerade ein richtig lautes Auto entlang gefahren. Na gut, herzlich willkommen in Stuttgart.
Echt so.
Das Massaker, von dem ich jetzt erzählen werde, das ist der erste Amokfall in der württembergischen Kriminalgeschichte und es hat europaweites Aufsehen erregt. Damals. Das Ganze ereignete sich am 4. und am 5. September 1913, aber wir starten am Vorabend, also am 3. September. Denn da sitzt der 38-jährige Lehrer Ernst August Wagner mit seiner Frau und seinen 4 Kindern und der Vermieterin im Garten. Es ist ein angenehmer Spätsommerabend in Degerloch. Die Kinder spielen zusammen im Garten und die Erwachsenen unterhalten sich. So gegen 21 Uhr gehen alle zu Bett. Es ist 5 Uhr am Morgen, als Ernst August mit einem Totenschläger seiner schlafenden Frau auf den Kopf schlägt und sie danach mit einem Dolch mit Stichen in Hals und Brust tötet.
Totenschläger ist einfach.
Ein Stock, mit dem du jemanden halt erschlagen kannst. Ja, es ist halt ein Schlagstockmäßig. Ein Totschläger. Vielleicht habe ich auch einfach einen Sprachfehler gehabt. Es heißt ein Totschläger. Es ist dann so, an so einem Totschläger ist meistens so eine Eisenkugel oder ein befüllter Beutel aus Stoff oder so.
Nein,
Und
echt.
dass du, ja, ich schätze halt, sieht aus wie ein Baseballschläger mit noch einer Beschwerung oder sowas. Naja, mit diesem Totschläger schlägt er eben auf seine schlafende Frau, also auf den Kopf, und tut sie danach mit Dolchstichen in Hals und Brust töten. Danach geht in das Schlafzimmer seine 2 Söhne Robert und Richard. Auch die ersticht er mit dem Dolch und die 2 Schwestern Elsa und Clara folgen kurz darauf. Clara ist mit ihren 10 Jahren das älteste Kind von Ernst
Oh
August.
nein.
Danach bedeckt Ernst August die Leichen mit ihrem Bettzeug, wäscht sich ausgiebig, zieht sich gut an, also ich schätze mal einen Anzug oder so. Und dann schreibt er auf eine Schiefertafel Ausflug nach Ludwigsburg, die er auf die Türschwelle stellt. Bei seiner Nachbarin bestellt er dann 3 Flaschen Milch für den nächsten Morgen und legt 35 Pfennig dazu. 3 Stunden später, also das Ganze hat sich ja um 5 Uhr morgens ereignet, 3 Stunden später, also so gegen 8, schiebt der Lehrer Wagner mit einer Reisetasche bepackt sein Rad die Bahnsteige hinunter zum Bahnhof und steigt um 8:01 Uhr in den Zug nach Ludwigsburg. In der Tasche befinden sich 500 Schuss Munition, 2 Mauserpistolen und eine weitere Schusswaffe. In Ludwigsburg dann angekommen, besucht er seine Schwägerin in Eglosheim. Eigentlich wollte er seinen Bruder besuchen, der war aber nicht da. Und er lässt sich dann später von seiner Nichte zum Bahnhof begleiten. Von dort nimmt er dann den Zug nach Bietigheim. Im Zug verfasst er noch schnell einen Abschiedsbrief an seinen Schuldirektor in Degerloch, an seine Vermieterin, seine Schwester, seinen Schwager und an das Neue Tageblatt in Stuttgart. Das war damals sowas wie die Stuttgarter Tageszeitung. Seiner Vermieterin schreibt er sowas wie: Ich bitte um Verzeihung, es war nicht anders zu machen. An seine Schwester schreibt er: Nimm Gift. Und in dem Bekennerschreiben an die Zeitung richtet er sich an sein Volk.
Nimm Gift. Also, dass sie sich selber umbringen soll?
Sie.
Dass die Schwester sich umbringen soll?
Ja.
Weswegen?
Naja, weil es kommt später noch, er hat seine Familie umgebracht, damit sie nicht mit dieser Schande leben müssen, die er jetzt gleich begehen wird. Und ach so. Ich schätze halt auch, dass er das seiner Schwester nicht antun wollte, dass sie sich halt deshalb umbringen hat sollen.
Ja, klar. Wieso hat er es dann nicht gemacht?
Vielleicht hat sie weiter weg gewohnt.
Okay.
In Bietigheim angekommen, kehrt er dann im Gasthof zur Krone ein und bestellt dort einen Hefekranz und ein Viertel Wein. Ganz gechillt kann man mal kurz ein Viertel schlotzen, wenn man gerade seine Familie umgebracht hat.
Ja, aber klar. Aber
nun gut. Naja, es ist 23 Uhr, als er nach Mühlhausen an der Enns fährt. Dort hat er 12 Jahre zuvor als Unterlehrer gearbeitet und hier beginnt sein eigentliches Massaker. Er steigt mit einem Benzinfeuerzeug mehrere Scheunen in Brand, hängt sich dann einen schwarzen Schleier vors Gesicht. Er hätte auch einfach eine Nasen- und Mundschutzmaske tragen können. Ich hoffe, ihr tragt alle weiterhin eure Masken fleißig. Und wenn ihr gerade das in der Bahn hört oder im Bus und euch eure Maske aufregt, dann denkt einfach daran, es ist für einen guten Zweck und weiterhin auch wichtig. Und checkt vielleicht auch vorsichtshalber nochmal, ob eure Maske auch die Nase bedeckt. Denn nur ja. So bringt das Ganze was. Habe ich heute wieder ganz viele gesehen, die ihre Maske nicht über der Nase hatten.
Ja, oder dann gibt es solche, hast du das Video gesehen von der Frau, die, ich glaube, entweder bei der Nase oder bei dem Mund so ein Loch geschnitten hat, damit sie besser atmen und sprechen kann.
Oh nein.
Und da habe ich nochmal eine gesehen in einem Brautmodengeschäft, die hat Masken aus Tüll hergestellt.
Wow.
Komplett aus Tüll, einfach nur eine Schicht. Also du hast alles darunter gesehen und es war halt einfach so ein weißer Schleier vom Gesicht.
Ja, genau. Also wenn man sich so anschaut, wie manche Leute ihre Maske tragen, dann braucht man sich nicht wundern, wie manche ungewollten Schwangerschaften entstehen.
Ja.
Nun gut, also tragt eure Maske richtig. Back to topic. Als die ersten Menschen dann ins Freie stürmen, um zu schauen, warum es brennt, beginnt Wagner mit seinem verhüllten Gesicht und in jeder Hand eine Mauserpistole. Das war damals eine der ersten selbstladenden Pistolen. Damit beginnt er wie besessen, um sich zu schießen. Er tötet 8 Männer und ein 10-jähriges Mädchen. 12 Personen werden schwer verletzt. Um 1 Uhr in der Nacht können dann ein Polizeidiener und ein Dorfbewohner den Schützen schließlich überwältigen, wobei er sich diverse Gesichtsverletzungen zuzieht und sein linker Unterarm so dermaßen zertrümmert wird, dass er später amputiert werden muss.
Mhm.
Aber nach seiner Tat ist Wagner sehr ruhig und er zeigt auch gar keine Reue. Er hat getan, was getan werden musste. Irgendwie passt es ja nicht so zu dem Bild, dass er Lehrer ist und die Familie mit 4 Kindern, die im Garten spielt und also das passt nicht so wirklich zu diesem Massaker. War er also schizophren oder was war da los? Ernst August Wagner wurde am 22. September 1874 in ärmliche Familienverhältnisse hineingeboren. Sein Vater starb, als er schon 2 Jahre alt war und seine Mutter war eine leichtsinnige Person, was auch immer das bedeuten mag. Ernst August war ein vorbildlicher Musterschüler und er erhielt sogar eine Anstellung als Schulamtszögling mit Staatsunterstützung.
Okay, was ist das?
Na, ich denke mal sowas wie Schülersprecher. Mit.
Ach so, ich dachte nach der Schule schon. Okay, cool. Klingt ja eigentlich ganz positiv, was er da so alles leistet.
Ja, aber danach kam er, ich zitiere, leider ins Saufen, Spielen und Huren.
Oh nein.
Außerdem verfiel er auch wieder dem Laster der Selbstbefriedigung, sowie auch einer der Hauptverdächtigen aus meinem letzten Fall. Und ja. Er war überzeugt davon, dass die Onanie seinem Leben eine tief traurige Richtung gab. Mich würde mal interessieren, wie oft man am Tag onanieren muss, bis es so eine Last wird oder deinem Leben eine tief traurige Richtung gibt.
Ja, vor allem das Laster der Selbstbefriedigung, das klingt immer so, als wären sie dazu gezwungen, weißt du? So.
Ja, und als ob es was Negatives ist.
Komisch.
Naja, egal.
Egal.
Als er dann Lehrer wurde, wurden beide Examen mit gut bewertet und er bekam dann in Mühlhausen eine Anstellung als Lehrer. 1903 heiratete er die 19-jährige Wirtstochter Anna, nachdem sie ein Kind von ihm zur Welt gebracht hatte. Und danach bildete er sich zum Hauptlehrer weiter. Das war damals die Bezeichnung für einen Lehrer der Volksschule. Aber sein Herz schlug eigentlich für Dichtkunst. Im Wirtshaus hat er manchmal so Reden geschwungen wie: Was Schiller, was Goethe, ich bin der größte deutsche Dramatiker. Oder er hat auch über die Landesbibliothek Stuttgart gesagt: Alles soll verbrennen, bis auf das, was von mir drin ist. Damit bin ich dann der einzige Klassiker.
Sind da immer noch Bücher von ihm drin?
Na, blöd nur, dass seine Werke in keiner Bücherei zu finden waren.
Ach so, oh, schade. Okay.
Also er wurde als unterirdischer Schwätzer wahrgenommen. Er vermittelte manchmal auch so eine komische Mischung aus Selbstmitleid und Größenwahn. Das passt ja schon gar nicht zusammen.
Ja.
Aber nun gut. Er hatte noch eine an die spätere Nazi-Ideologie erinnernde Aggressivität. Und die kam eben daher, dass er als junger Mann in Mühlhausen nach einem Kneipenbesuch Unzucht mit Tieren begangen haben soll.
Oh nein. Und daher kam es, dass er ein Nazi war.
Nicht, dass er ein Nazi war, aber das war sein Motiv, warum er die ganzen Menschen umgebracht hat. Und dass er halt diese Aggressivität hat.
Denkt ihr, dass er irgendeine Krankheit von den Tieren bekommen hat? Oder?
Nee. Aus Scham und Angst, dass ihm jemand dabei entdeckt hat oder darauf anspricht, hat er daraufhin nämlich immer Waffen bei sich getragen, um sich direkt zu erschießen, wenn er wegen seiner Unzucht verhaftet werden sollte.
Alles klar.
Genau, und er dachte immer, dass die Mühlhausener sich über ihn lustig machen, also über ihn, den Sodomiten, und dass sie ihn halt verachten. Denn sie sollen an jeder Straßenecke gestanden haben und über ihn geredet und gekichert haben. Und seiner Meinung nach stand auf diese Tat, dass sie sich über ihn lustig gemacht haben, die Todesstrafe. Ich habe ja nur gesagt, dass es an die Nazi-Ideologie, diese Aggressivität erinnert hat. Also er war jetzt kein Nazi, noch nicht. Er war in dem Sinne kein Nazi, dass Ausländer, also Juden,
yeah,
explizit ausgelöscht werden sollen, sondern eben diese Menschen, die sich über ihn lustig gemacht haben, dafür sollte die Todesstrafe stehen.
Okay.
Genau. Am Ende stellte sich aber heraus, dass kein Mensch etwas von seinem Hang zur Sodomie wusste. Er litt also unter Verfolgungswahn, was dann später auch zwei unabhängige Gutachter bestätigt haben. Als Ernst August vernommen wird, erzählt er, dass er sich jahrelang unbemerkt auf die Tat vorbereitet hatte. Er hatte Waffen und Munition gekauft, Schießübungen im Wald gemacht und er hat Ziel und Zeitpunkt genau geplant. Im September, am Ende der Sommerferien. Wahrscheinlich wollte er als gewissenhafter Beamter keinen Arbeitstag versäumen oder sowas.
Ja.
Wie gesagt, seine Familie hat er nur aus Mitleid umgebracht, weil er ihnen diese Schande ersparen wollte. Sein Plan war es eigentlich, ganz Mühlhausen auszulöschen, dann einen Zug zu kapern, mit dem er dann zurück nach Eglosheim fährt, um dort seinen Bruder und dessen Familie abzuschlachten. Und dann sollte er seine Fahrt eigentlich nach Ludwigsburg fortsetzen, wo er dann das Schloss anzünden wollte. Alles er wollte klar. Mit der damaligen Herzogin im Bett verbrennen.
Alles klar. Nee, das klingt nach einem sehr guten Plan. Doch.
Ja.
Einfach mal ganz Mühlhausen. Kann man schon mal machen.
Mhm.
Hat aber einiges vor.
Ernst August wird dann am 7. September im Prozess in Heilbronn für unzurechnungsfähig erklärt und am 4. Februar in die psychiatrische Heil- und Pflegeanstalt in Winnenden eingeliefert. Seine Motive waren eben Scham und Gewissensbisse und Rache für diese Schadenfreude der Mühlhausener Bürger, die sich damals über ihn lustig gemacht haben. Und eben noch dazu kam sein Größenwahnsinn.
Denkst du, es war diese gleiche psychiatrische Einrichtung, zu der auch der Tim gegangen ist, um Igor zu kidnappen? Oder halt als Geisel zu nehmen?
Du, wär schon lustig. Keine Ahnung.
Das wäre schon ein cooler Zufall.
Naja. Er selbst hielt sich für einen guten Menschen, wenn er von seinen sexuellen Taten absieht oder sexuellen Vorlieben. Und er würde es begrüßen, wenn die Hälfte der Menschheit totgeschlagen werden würde. Ja, das hat er so gesagt.
Er würde es begrüßen. Ja, wäre ganz nett.
Hm.
Doch, fand ich schön.
Er schrieb in der Anstalt, in der er übrigens eine Einzelzelle bezog, weiterhin fleißig Briefe und Dramen, aber seine Werke wurden nie veröffentlicht oder aufgeführt, aber er ließ sich selbst einige Exemplare drucken. Er erhält Bezüge von seiner Beamtenposition und in den 20er Jahren gibt es sogar eine Initiative für seine Freilassung. 1924 besuchte ihn der württembergische Innenminister Eugen Bolz, aber Wagner blieb in der Irrenanstalt, aber ihm ging es dort ja offensichtlich auch gar nicht so schlecht.
Mhm.
In späteren Jahren hält sich der 14-fache Mörder Ernst August Wagner für den ersten Nationalsozialisten. Deswegen meinte ich vorhin auch, dass er noch kein Nazi war.
Ja.
Aber ja, am 27. April 1938 stirbt er an Tuberkulose. Hermann Hesse ließ übrigens die Figur des Amokläufers Ernst August in seine Erzählungen Klein Wagner einfließen. Habe ich nie gelesen, aber ja. Und die Gedankenwelt von Wagner wurde damals mit dem des Massenmörders Andreas Breivik verglichen, der damals in Norwegen 77 Menschen tötete. Und in Winnenden, Wagners letzten Wohnort, erschoss 2009 der 17-jährige Amokläufer Tim K. 16 Menschen. Das war dein Fall.
Ja, krass. Und das alles in unserem guten Stuttgart.
In dem alles so ruhig ist.
Hier passiert nie was.
Mhm.
Stuttgart ist ganz friedlich.
Hast du gelesen, dass eine Audioaufzeichnung gefunden wurde, die beweist, dass in der Nacht, wo Stuttgart so eskaliert ist, dass eine Audioaufzeichnung gefunden wurde, in der ein Polizist einen Menschen, der dort unterwegs war, fremdenfeindlich beleidigt hat.
Nein. Und
was halt wieder zeigt, wir haben ja dazu Stellung bezogen auf Instagram, dass wir voll und ganz hinter der Polizei stehen. Hinter sowas stehen wir natürlich nicht. Ich konnte den Artikel, der war von der Stuttgarter Zeitung, leider nicht fertig lesen, denn er hat Geld gekostet. Aber wie gesagt, da sieht man dann halt wieder, dass die Polizei dann halt, was ich nicht verallgemeinern möchte, auf gar keinen Fall, aber ein rechtes Problem hat. Ja. Auch wenn wir so eine liberale Polizei vor allen Dingen hier in Stuttgart haben. Also das hat der Oberbürgermeister Fritz Kuhn ja auch gesagt, dass wir hier in Stuttgart eine liberale Polizei haben, die sich eher zurückhält und nur in den äußersten Notfällen eingreift.
Das stimmt.
Aber ja, dass wir halt aber auch hier das Problem des Rechtsextremismus unter der Polizei finden.
Aber also, wenn das eine Audioaufnahme ist, da woher weiß man dann, wer wem was wie gesagt hat und dass es jetzt auch so aktuell ist und so? Oder hast du die gehört?
Nein, wie gesagt, diese Aufzeichnung, die war, hat gekostet, ich konnte es nicht
lesen. Ach so, okay. Also ich habe nur diese eine Aufzeichnung von dem Polizisten gehört, der da dabei war und gemeint hat so, ja, das ist wie im Krieg und er hat Angst, dass er abends irgendwie nicht mehr heimkommt.
Nee, das habe ich nicht gehört.
Okay.
Ich zitiere gerade die Frankfurter Allgemeine. Ist das eine gute Quelle? Ja, ich würde
schon sagen. Ja, schon.
Nach den Randalen in Stuttgart taucht ein ominöser Audiomitschnitt eines Polizisten auf. Der Vorwurf, dass Teile der Polizei rechtsextrem sind, ist berechtigt. In der Tonspur spricht er von Kanaken und löst eine Welle der Empörung aus. Die Tonspur zeigt, warum sich Teile der Polizei den Vorwurf des Rassismus gefallen lassen müssen.
Ja, stimmt schon. Oh Mann. Warum? Ja, ist schon schade. Also, dass halt nicht einfach so, ich weiß nicht, es ist halt die Polizei, weißt du, wenn du der Polizei nicht vertrauen kannst, dann wem? Wem kannst du dann vertrauen? Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Wenn die Polizisten halt dann teilweise, also es sind ja nicht alle, aber wenn sie ja teilweise so ein Rassismusproblem haben, dann ist es, ja, was kann man dagegen tun?
Also hier steht noch unter anderem, dass die Polizei aktuell ermittelt in den eigenen Reihen und die Stimme des Beamten bereits desinfiziert. Oh Gott.
Desinfiziert.
Dass die Stimme des Beamten bereits identifiziert ist.
Ich habe es auch gerade gegoogelt und hier steht auch, dass da schon Ermittlungen gegen den Polizisten eingeleitet wurden und dass es eine Strafanzeige gegen ihn gibt.
Genau. Also, wie gesagt, es gibt es leider auch bei uns.
Oh, das ist vielleicht der gleiche Mitschnitt, von dem ich gesprochen habe. Weil hier steht halt, dass er in der Krawalle in der Stuttgarter City über die Täter von Kanaken gesprochen hat, aber dann halt das Ganze auch als Krieg bezeichnet hat. Also ja, vielleicht ist es das Gleiche, was ich da auch gehört habe, aber dann habe ich den ersten Teil nicht gehört, sondern nur das, ja, hier ist Krieg und ja, okay, heftig.
Ja.
Kurzes Update nochmal zum Waldmann.
Ja.
Er wurde angeschossen, bevor er gefasst wurde.
Oh.
Ja.
Das ist das Ende von Rambo, dem Waldmenschen.
Ja, also nur ein bisschen angeschossen.
Wir sollten nicht mit ihm sympathisieren.
Ich weiß, aber...
Ja, gut.
Okay. Okay, ja. Ach so, Urlaub.
Urlaub. Urlaub. Ja, Urlaub. Du sprichst dieses wundervolle Wort aus. Oh mein Gott.
Ja.
Wie auch viele andere, sehr viel prominentere Podcasts als wir, gehen auch wir in Urlaub oder Sommerpause, wie auch immer. Ich werde ab nächste Woche Freitag für 9 Tage werde ich unterwegs sein.
Mhm.
Ich werde ein paar deutsche Städte mir anschauen und Urlaub haben. Ich freue mich so unglaublich sehr. Und ja, währenddessen werde ich mich auch wirklich meinem Urlaub widmen und auch deswegen keinen Podcast recherchieren oder aufnehmen. Und dann dachten wir, andere machen auch eine Sommerpause, warum nicht auch wir?
Genau. Ich schaue einfach, dass ich in der Zeit auch irgendwie in Urlaub gehe, wenn ich jetzt endlich mal mein Zeugnis bekomme.
Ja.
Dann.
Denn Sophie, falls ihr ihr gratulieren wollt, Sophie hat ihre Prüfungen bestanden. Ich sag das jetzt einfach mal so.
Ja,
du also, hast sie bestanden.
Ja. Ja. Erleichterung.
Ja. Genau. Und deswegen haben wir beschlossen, wir werden für 3 Wochen in Urlaub gehen, oder?
3, ja. Okay. Okay, ja.
Sodass unsere nächste Folge dann am 10. August online kommt.
Okay.
Genau.
Oh, schon eine lange Zeit.
Das ist eine lange Zeit.
Haben wir 12 Wochen am Stück das durchgezogen.
Crazy, oder?
Das sind ein paar Monate.
Hm.
Gut erkannt.
Und wir werden versprechen, also ich werde versprechen. Dürfen wir schon sagen?
Ja, also bis dahin ist es ja sicher, ja. Sicher.
Also wir versprechen, dass bis dahin unsere Qualität der Aufnahmen besser wird. Denn ja. Wir haben da was organisiert.
Ja.
Und ja.
Und dann können wir auch mal vielleicht ein Bild posten von unserer neuen Aufnahmesituation. Oder dürfen wir das?
Ja, dürfen
wir. Okay. Ja.
Wie wir in einem professionellen Produktionsstudio sitzen werden.
Ja. Also macht euch auf bessere Qualität gefasst.
Zumindest audio, technisch.
Also von Professionalität ist hier nicht die Rede, sondern nur Hörqualität.
Ja, genau.
Ja.
Genau. Okay. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch allen eine gute Zeit. Ich wünsche auch dir, Sophie, einen schönen Urlaub. Ich meine, wir hören uns
ja trotzdem. Wir hören uns sicherlich. Wir schreiben jeden Tag.
Ja.
So. Ja.
Aber ja, ja, schönen Urlaub.
Das wünsche ich natürlich allen auch. Einen schönen Sommerurlaub, einen erholsamen. Und bleibt gesund.
Ach ja, folgt uns auf Instagram, Twitter, Facebook. Abonniert uns auf Spotify, iTunes, Deezer, AudioNow, überall, wo es eben Podcasts gibt, denn da sind wir auch zu hören.
Genau, und wir werden auch sicherlich auch während dieser Pause nochmal ein paar Updates bringen.
Bisschen Instagram-Content.
Genau, bisschen Facebook-Content. Ja, also Stories werden auf jeden Fall noch drin sein, also ganz verloren habt ihr uns noch nicht. Wir sind einfach ein bisschen weniger aktiv.
Genau. Ihr dürft uns aber auch gerne weiterhin schreiben.
Ja, und wir werden auch weiterhin antworten. Also das ist auf jeden Fall.
Also eine Social-Media-Pause werde ich jetzt nicht machen.
Nein, sicherlich nicht. Ja, und schreibt uns auch auf jeden Fall eure Meinung zu unseren Fällen. Das finden wir auch immer interessant. Also
auch falls ihr irgendwelche Insider, also vor allen Dingen zu Winnenden, wenn es euch jetzt nicht zu krass belastet oder so, wir möchten jetzt hier irgendwie nicht irgendwelche Throwbacks hervorrufen oder so. Aber solltet ihr Insiderwissen haben, was ihr gerne mit uns teilen möchtet oder so, schreibt uns gerne.
Ja. Oder ob ihr denkt, dass es gerechtfertigt ist, dass der Vater da so viel Schuld annimmt, könnt ihr uns auch gerne in die Kommentare schreiben oder privat oder irgendwas. Also da hören wir auch ganz gerne eure Meinungen dazu. Ja, genau.
Ja.
Und dann
war's das für heute.
Ja, dann würde ich sagen, bis
Montag in 3 Wochen.
Genau, bis Montag in 3 Wochen. Also, tschüss.
Tschüss.